Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigtext steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18. Und zwar von Vers 21 bis 35. 18 ab Vers 21. Da trat Petrus zu ihm, also zu Jesus, und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortet ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht! Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Bis hierher das Wort Gottes. Jesus Christus, wir befinden uns Reihe über die Gleichnisse, aber schlagen darin heute ein neues Kapitel auf. Beim letzten Mal, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, hatten wir ja eine Art Schlussstrich unter die erste Gruppe der Gleichnisse gezogen. Diese erste Gruppe hatte mit dem Reich der Himmel zu tun und hatte anhand mehrerer Beispiele erklärt, wie dieses Reich entsteht und wie es sich im Laufe der Zeit und Geschichte entwickelt und wie es schließlich vollendet wird. Von heute an wollen wir eine neue Gruppe von Gleichnissen betrachten. Auch darin geht es natürlich um das Reich der Himmel. Denn Jesus Christus verkündet nichts anderes als das Reich der Himmel oder das Reich Gottes, das in ihm und durch ihn zu den Menschen gekommen ist. Aber jetzt werden andere Aspekte beleuchtet, nämlich wie dieses Reich denn eigentlich ausgestaltet ist, wie seine innere Ordnung aussieht. Anders ausgedrückt, wir lernen jetzt, wie wir als Bürger dieses Reiches in der rechten Weise in diesem Reich leben. Es geht uns aber nicht um bloß moralische Verhaltensregeln oder gar um eine neue Gesetzlichkeit, durch die wir uns irgendetwas verdienen wollten. Da wurden wir ja gerade im Kolosserbrief vorgewarnt. Dann denken wir einfach mal daran, von was wir hier eigentlich sprechen. In welcher Situation befinden wir uns eigentlich? Gott hat uns doch aus reiner Gnade aus dem Reich der Finsternis herausgerissen und in sein Licht geführt. Er hat seinen Bund mit uns aufgerichtet in Christus. Er hat uns von unserer Sündenschuld erlöst. Er hat uns zu Teilhabern und zu Miterben seines Reiches gemacht. Über nichts anderes sprechen wir hier. Wir leben als Christen in der Gemeinschaft mit Gott. Und er hat uns in Christus alles geschenkt. Er hat uns in uns den Glauben gewirkt, der uns an diesen Christus bindet. Und durch ihn bringt er auch die Früchte des Glaubens in uns hervor. Und diese Früchte nun, die müssen in unserem Leben sichtbar sein. Und es ist doch nur logisch und natürlich, dass diese Früchte des Glaubens, wenn sie von Gott gewirkt werden, im Einklang mit Gottes Geboten stehen. Und allen voran mit dem größten Gebot, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen und nach allen Kräften und unsere Nächsten wie uns selbst. Also diese moralische Seite des Reiches. Unsere Antwort auf Gottes Gnade, das ist keine lästige Pflicht. Das ist nicht noch ein Verhaltenskatalog, den wir durcharbeiten müssen, sondern es ist die natürliche Folge unseres Zustandes als Reichsbürger oder als Söhne Gottes. Heute dieses sogenannte Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht betrachten. Interessant ist der Zusammenhang, in dem Jesus dieses Gleichnis vorträgt. Unmittelbar zuvor hat er im gleichen Kapitel davon gesprochen, wie wir mit Sünde in der Gemeinde umgehen sollen. Das heißt, wie wir dem Nächsten, der uns gegenüber gesündigt hat, begegnen sollen. Wie wir ihn zur Buße bringen sollen und wie wir das Verhältnis mit ihm wieder in Ordnung bringen sollen. Wir alle wissen, dieser Abschnitt ist eine Anleitung für die verschiedenen Stufen der Gemeindezucht. Aber darauf wollen wir heute nicht eingehen, das ist nicht das Thema, aber diesen Gedanken im Hinterkopf behalten. Denn gleich nach dieser Unterweisung stellt Petrus die Frage, die wir auch gelesen haben. Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Das hatte er zumindest verstanden. Vergebung ist unabdingbar, wenn man eine Sünde aus der Welt schaffen will. Das ist wichtig zu verstehen. Eine Sünde wird nicht nur aus der Welt geschafft, indem der Sünder sie eingesteht und wieder gut macht, sondern der Geschädigte muss auch vergebungsbereit sein. Beide, der Sünder und der, an dem gesündigt wurde, beide müssen bereit sein, das vormals gute Verhältnis wiederherzustellen. Dazu gehört Buße auf der einen Seite, aber eben auch Vergebung auf der anderen Seite. Aber obwohl er das grundsätzlich erstmal verstanden hatte, war Petrus doch noch sehr im pharisäischen Katalogdenken gefangen. Wie oft soll ich meinem Bruder wohl vergeben? Vielleicht 7-mal. Ja, das wäre doch sehr großzügig, oder? 7-mal vergeben, das ist doch sicher mehr als genug, oder? Und man soll es ja auch nicht übertreiben mit dem Vergeben. Irgendwann muss der Sünder ja seine Lektion auch mal gelernt haben. Aber der Herr Jesus Christus gibt eine andere Regel aus. Nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Und bitte nehmen wir auch das nicht wörtlich. Jesus sagt nicht, 7-mal ist zu wenig, aber 70-mal 7-mal, also 490-mal, ist dann genug. Wenn wir 490 Mal vergeben hätten, dann ist das Maß voll. Nein. Wir sollen nicht mit einer Strichliste herumlaufen und jede Vergebung einzeln abhaken und dann irgendwann feststellen, nun haben wir aber genug vergeben, das reicht. Wenn Petrus von 7 Mal schon äußerst großzügig vorkommt, dann antwortet Jesus ihm eigentlich, Petrus, sei über alle Maßen vergebungsbereit. Lass die Versöhnung mit deinem Nächsten, der an dir gesündigt hat, nicht an dir scheitern. Petrus und alle anderen verwechselt nicht Vergebung und Versöhnung. Die Vergebung durch den, an dem gesündigt wurde, ist eine Seite, ist eine Voraussetzung. Die Vergebung ist eine Voraussetzung der Versöhnung. Und die andere Seite, die andere Voraussetzung ist die Buße und die Genugtuung durch den Sünder. Das lehrt der Herr Jesus Christus hier. Wenn wir nicht vergebungsbereit sind, dann zeigen wir damit, dass wir auch an einer wirklichen Versöhnung nicht interessiert sind. Und so soll es im Reich Gottes eben nicht zugehen. Zur Veranschaulichung des Ganzen bringt Jesus nun ein weiteres Gleichnis. Nach dieser etwas längeren Vorrede kommen wir nun zu dem eigentlichen Gleichnis. Und wir betrachten das unter 3 Gesichtspunkten. Erstens die Barmherzigkeit des Herrn, zweitens die Unbarmherzigkeit des Knechts und drittens die Antwort des Herrn und die Anwendung auf uns. Im Gleichnis werden wir in eine Szene hineinversetzt, in der ein König, wahrscheinlich umgeben von seinen Finanzberatern, vor seinen Kontobüchern sitzt und seine Knechte antreten lässt. Offenbar führt er eine Art Jahresabschluss durch und prüft, wie weit die finanziellen Angaben seiner Knechte mit denen in seinen Büchern übereinstimmen. Bei diesen Knechten handelt es sich sicher nicht um einfache Hirten oder um Hilfsarbeiter, sondern wohl vielmehr um hochgestellte Beamte. Um Beamte, die für das Einkommen des Königs zu sorgen haben. Mit einiger Berechtigung können wir bei diesen Knechten an Steuerbeamte denken. Nicht, damals war das Steuerwesen ja noch etwas einfacher aufgebaut, noch nicht so zentralisiert und automatisiert wie heute. Damals reisten die Steuereintreiber noch im Lande umher und kassierten den fälligen Betrag direkt beim Bürger. Und das Geld, was sie dann auf ihrer Reise eingesammelt hatten, das brachten sie dann am Ende in die Schatzkammer des Fürsten oder des Königs. Und das Steuer ist sehr einfach gehalten. Zum Beispiel eine einfache Kopfsteuer, wo jeder Bürger einfach den gleichen Betrag abliefern musste. Jedenfalls System offenbar so gestaltet, dass es dem König und seinen Beratern in dem Gleichnis möglich war, den von den Steuerbeamten, den Knechten eingetriebenen Betrag auf seine Richtigkeit zu prüfen. Zum Beispiel durch einen einfachen Vergleich mit der Einwohnerzahl. Und jetzt jedenfalls stellte man fest, dass einer dieser Knechte einen gewaltigen Betrag schuldig war. 10.000 Talente. Wenn wir uns darunter nichts vorstellen können, dann sei hier gesagt, nach heutigen Maßstäben wäre das eine Summe von etwa 10 bis 15 Millionen Euro. Die Summe hätte er dem Herrn abliefern sollen. Doch er hatte sich entweder keine Mühe gegeben, sie einzutreiben, oder aber, was noch wahrscheinlicher ist, er hatte sie in die eigene Tasche gesteckt und mit vollen Händen aufgegeben. Jedenfalls lesen wir jetzt im Vers 25, er konnte nicht bezahlen. Er konnte die Summe, die er schuldig war, nicht begleichen. Dieser Situation zu tun. Und zunächst mal musste die Rechtsordnung des Königs greifen. Und diese Rechtsordnung sah vor, dass Schulden bezahlt werden müssen. Und zwar sehen wir hier, Wort ist eine Vollhaftung. Wenn man seine Schulden eben nicht in Form von Geld oder anderen Waren begleichen konnte, dann musste man zur Not sogar das Eigentum am eigenen Leib und an seiner Familie abtreten. Darum befahl der Herr, dass der Knecht und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, verkauft werden sollte, damit so die Schulden bezahlt würden. Das mag uns heute grausam erscheinen, aber war es nicht gerecht. Doch, Knecht hatte eine riesige Summe unterschlagen, in vollem Bewusstsein. Er hat die Konsequenzen in Kauf genommen, die ihm drohten. Jetzt fordert ist nur das, was ihm von Rechts wegen zusteht. Er fordert nur die Bezahlung der Schuld, mehr nicht. Ob er es persönlich gut findet, dass diese Familie in die Sklaverei verkauft wird, darüber können wir diskutieren, aber das steht hier nicht zur Debatte. Wir können es vielleicht bezweifeln. Aber der König als der Gesetzgeber und Gesetzeshüter in einer Person muss das Rechtssystem aufrechterhalten. Und das verlangte eine volle Begleichung von Schulden. Nun ist es sicher nicht schwer, in diesem König Gott, den Herrn, wiederzuerkennen und in dem Knecht den Menschen, jeden einzelnen Menschen. Wir stehen vor Gott wie dieser Knecht. Der Herr fragt jeden einzelnen von uns: Wo ist meine Ehre? Wo ist die Liebe, die du mir schuldig warst und bist? Was hast du getan, während du als mein Geschöpf und Knecht hier in meiner Welt gelebt hast? Und die Antwort muss lauten: Herr, wir haben dich betrogen. Wir haben dich bestohlen. Wir haben uns die Ehre, die wir dir schuldig waren, selbst angeeignet. Wir haben die Liebe, die wir dir und unseren Nächsten schuldig waren, auf uns selbst und auf den Satan und auf die Sünde verwendet. Ja, wenn der Herr mit uns abrechnet, und das tut er, dann wird sehr schnell klar, dass wir einen gewaltigen Schuldenberg aufgehäuft haben. Lassen wir uns hier nicht auf Zahlenspiele ein. Die 10.000 Talente, von denen hier die Rede ist, diese achtstellige Zahl in Euro, die sind eben als Gleichnis zu verstehen, als eine unvorstellbar große Summe, bei der jede Möglichkeit einer Rückzahlung ausgeschlossen ist. Wir sind doch schon als Schuldner auf die Welt gekommen. Von Adam her stehen wir schon in der Kreide. Und anstatt unsere ererbten Schulden abzutragen, fügen wir Tag für Tag noch neue hinzu. Das ist doch die Wirklichkeit. Aber ebenso müssen wir eben erkennen, dass wir um eine Bezahlung nicht herumkommen. Der Gott von Himmel und Erde ist eben kein humanistischer Justizminister, der nach Gutdünken und gemäß dem gesellschaftlichen Konsens Strafen festlegt oder auch nicht. Die Erde ist der Inbegriff der Gerechtigkeit. Und in seinem Gericht gibt es keine symbolischen Strafen und Wiedergutmachungen. Vor ihm gilt eine Schuld erst dann als getilgt, wenn sie wirklich auf Heller und Pfennig bezahlt ist. Vollständige Genugtuung ist das Stichwort. Oder wenn wir an Bekenntnisschriften denken, an den Heidelberger Katechismus, dort heißt es in Sonntag 4, die Sünde welche gegen die allerhöchste Majestät Gottes begangen wurde, die muss auch mit der höchsten, das heißt mit der ewigen Strafe an Leib und Seele bestraft werden. Johannes erkannte nun also, dass er sich in einer sehr, sehr unvorteilhaften Lage befand. Aber er verfiel einem Irrtum. Einem Irrtum, dem auch wir sehr leicht zuneigen. Er warf sich vor dem Herrn nieder, huldigte ihm, so weit, so gut. Und dann flehte er ihn an: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Führen wir uns das mal vor Augen. Jemand, der einen gewaltigen Schuldenberg aufgehäuft hat, der nichts besitzt, um die Schulden zu tilgen, der keine Gelegenheit hat, etwas von seinem Verdienst zurückzulegen und anzusparen, der will den Herrn hinsichtlich der Bezahlung auf später vertrösten. Denn vergessen wir eins nicht, in welcher Position dieser Mann auch immer stand. Er war ein Knecht. Er stand in vollständiger Abhängigkeit von seinem Herrn. Und was sollen Knechte nach getaner Arbeit sagen? Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist kein Verdienst, sondern Schuldigkeit. Und daraus folgt eben, dass dieser Knecht nichts tun konnte, um seinen Schuldenberg abzutragen. Selbst wenn er von nun an treu seinen Dienst verrichtet hätte, so hätte er doch nur die Pflicht getan, die er in eben diesem Moment schuldig war. Es ist wie bei einem Menschen, der seit Jahren Artikel im Versandhandel bestellt, ohne zu bezahlen, und der jetzt plötzlich anfängt, die neu anfallenden Rechnungen zu begleichen. Er begleicht zwar seine heutigen Rechnungen, aber seine alten Schulden, die bleiben völlig unberührt. Und egal, wie viel Aufschub ein solcher Mensch erhält, er würde nie auch nur einen Bruchteil seiner alten Schulden bezahlen. Und so sieht es auch mit unserer Schuld gegenüber Gott aus. Selbst wenn wir annehmen würden, nur mal annehmen würden, dass wir durch irgendein Wunder imstande wären, ab morgen früh ohne jede Sünde zu leben und von morgen an in allem und vollkommen Gehorsam gegenüber Gott zu leisten, so würden wir damit doch nur unserer alltäglichen Pflicht nachkommen. Unsere Schuldenlast aber, die wir bis zu diesem glorreichen Tag, der in diesem Leben niemals kommen wird, angehäuft haben, die bleibt unangetastet bestehen. Es war also ein Trugschluss dieses Knechts, um Aufschub zu bitten. Es war völlig sinnlos. Wenn wir spekulieren wollen, dann könnten wir vielleicht sogar sagen, diese Bitte entsprang seinem Ziel, dem gerechten Zorn des Herrn fürs Erste zu entgehen und vielleicht darauf zu hoffen, dass sich bis zum nächsten Termin eine Möglichkeit ergeben würde, irgendwie um die Bezahlung herumzukommen. Aber dann hörte er ein Wort: Du bist frei. Deine Schuld ist erlassen. Der Herr hatte sich über diesen elenden Wurm erbarmt. Wir wollen uns im Moment mit dem Eindruck begnügen, unter dem der Knecht stand. Er hatte eine Schuld von 10.000 Talenten angehäuft. Die Schuld war aufgedeckt worden. Er war zur Verantwortung gerufen. Er hat es mit der Angst zu tun bekommen und um Aufschub gefleht. Und nun hörte er, dass ihm seine ganze Schuld erlassen sei. Was für eine Befreiung. Was für eine Erleichterung. Was für eine Freude muss diesen Knecht ergriffen haben. Und was tat er daraufhin? Den ersten Mitknecht, der ihm begegnete, den ließ er diese Freude spüren und herzte und küsste ihn. Oder? Nicht ganz. Hinaufging, so lesen wir, fand er einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig war. Das ist umgerechnet etwa 10 bis 12 Euro. Und den ergriff und würgte er und forderte Bezahlung der Schuld. Und als sich dieser Mitknecht demütigte und mit haargenau den gleichen Worten um Aufschub bat, wie jener andere Knecht zuvor den Herrn, da zeigte er sich noch unbarmherziger und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Gehen wir mal auf diese Szene etwas genauer ein. Im Gegensatz zum ersten Teil der Begebenheit im Königspalast stehen sich hier zwei Knechte gegenüber. Der, welcher 100 Denare schuldig war, war genauso ein Knecht wie der, der dem Herrn 10.000 Talente geschuldet hatte. Eine Schuld untergleichen also, unter Nächsten. Zweitens war diese Schuld lächerlich klein im Vergleich zu der gewaltigen Summe im ersten Teil des Gleichnisses. Auch hier geht es wieder nicht um den Betrag als solchen, sondern mit diesen Zahlen soll eben ein Unterschied ausgerückt werden. Der riesigen Schuld gegenüber dem Herrn steht eine recht kleine Schuld gegenüber dem Nächsten entgegen. Und drittens war aufgrund der Geringfügigkeit dieser Schuld durchaus zu erwarten, dass sie beglichen werden konnte. Wenn wir auch den Worten dieses zweiten Knechts entnehmen können, dass dies vielleicht nicht an Ort und Stelle möglich war. Aber die beiden Knechte standen in keinem Dienstverhältnis zueinander. Sie waren auf gleicher Augenhöhe. Der erste Knecht hatte also keinen Anspruch auf uneingeschränkten Frondienst durch den anderen. Und so wäre es dem zweiten Knecht, dem Schuldner, durchaus möglich gewesen, die Schuld nach einiger Zeit in der einen oder anderen Form zu begleichen. Das ist doch klar, nicht wahr? Und es ist anzunehmen, dass der unbarmherzige Knecht dies alles wusste. Es wäre ihm auch ein leichtes gewesen, dem Schuldner den gewünschten Aufschub zu gewähren, damit dieser die Schuld zurückzahlen könnte. Aber zwei Motive hielten ihn davon ab. Das erste war, dass ihm das Geld, wie gering die Summe auch immer gewesen sein mag, weitaus wichtiger erschien und lieber war als das Wohl des Nächsten. Um an diese lächerlichen 100 Denare zu kommen, schreckte er nicht davor zurück, diesen Armen sogar ins Gefängnis zu werfen. Und da muss die Frage erlaubt sein, wie denn ein Gefangener wohl dafür sorgen könnte, eine Schuld zurückzuzahlen. Das geht doch irgendwie gar nicht. Als sehr unlogisch und sinnlos. Und sie weist schon auf das zweite Motiv hin. Der unbarmherzige Knecht hatte Gefallen am Leiden seines Nächsten. Nicht nur, dass er ihn packte und würgte, nein, er ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er nahm also auch noch das Elend seiner Familie in Kauf, ohne damit auch nur einen Schritt näher an sein Recht zu gelangen. Er war vom Hass auf den Nächsten getrieben. Zur eigenen Bestätigung und zum eigenen Gewinn wollte er diesen Nächsten, wenn es nötig war, sogar zerstören. Es scheint fast so, als hätte es die Szene vor dem König nie gegeben. Dieser Knecht, dessen unendliche Schuld eben erst offenbar geworden war, dem gerade eine Zentnerlast von den Schultern genommen war, der tut im nächsten Augenblick so, als sei er die Gerechtigkeit in Person. Das Denken, was wir ganz am Anfang über die Versöhnung gesagt haben, die aus Buße und Vergebung besteht, dann müssen wir feststellen, dass dieser Knecht an einer Versöhnung nicht interessiert war. Alles, was ihn interessierte, war die Befriedigung seiner materiellen Ansprüche, die Bestätigung seiner Macht über den Schuldner. Aber der Frieden mit dem Nächsten war ihm gleichgültig. Ja, schlimmer noch, den betrachtete er als hinderlich. Dieser unbarmherzige Knecht eines. Er hatte das Wort des Herrn von der Schuldvergebung entweder nicht verstanden oder nicht angenommen oder vielleicht auch beides. Er hatte nicht begriffen, was ihm dort vor Augen gestellt wurde. Der Herr vergibt nicht nur die alte Schuldenlast, sondern er beendet damit gleichzeitig auch die Versklavung unter die Sünde. Der Knecht hatte eigentlich diese Worte gehört: Wem ich die Schuld vergebe, den stelle ich wieder ganz in meinen Dienst. Der wird wieder in die Lage versetzt, mir mit allem, was er ist und hat, freiwillig und von Herzen zu dienen. Wer von einer Schuld von 10.000 Talenten befreit ist, wem diese Schuld ohne eigenes Zutun aus reiner Barmherzigkeit erlassen worden ist, der wird selbst wiederum barmherzig und vergebungsbereit gegenüber seinem Nächsten auftreten, der ihm viel Geringeres schuldig ist. Aber diese Konsequenzen ließ der Knecht vermissen. Die Früchte der Erlösung zeigten sich in seinem Leben nicht. Und dies rief bei den anderen Knechten große Betrübnis hervor. Und durchaus in zweierlei Hinsicht. Zum einen waren sie betrübt, weil der arme, aber bußfertige Schuldner so grob und unbarmherzig behandelt worden war und sich nun sogar im Gefängnis wiederfand. Zum anderen aber, und darauf liegt hier wohl das Hauptaugenmerk, erkannten sie, dass die Unbarmherzigkeit des ersten Knechts völlig unangemessen war. Ja, dass sie eine große Undankbarkeit und einen groben Ungehorsam gegenüber dem König darstellten. Dieses Verhalten des Knechts passte überhaupt nicht in das Reich des Herrn. Es war fremdartig und bedrohlich für den Bestand dieses Reiches. Und gerade darum Anlass zu Sorge und Trauer. Darum kamen sie und berichteten ihrem Herrn und König den ganzen Vorfall. Uns wird hier nicht gesagt, ob sie sofort zum König liefen, als sie die Situation erkannten. Vielleicht hatten sie den unbarmherzigen Knecht zunächst erfolglos angesprochen und zum Einlenken bewegen wollen. Vielleicht. Es wird uns nicht berichtet. Ich glaube, hiermit soll uns einfach deutlich gemacht werden, dass der grundsätzliche Weg der ist, seine Sorgen und Bedenken in Bezug auf seine Mitknechte vor den Herrn zu bringen. In der Wirklichkeit geschieht das natürlich im Gebet. Im Gleichnis geschieht es persönlich. Die Knechte laufen zu ihrem gemeinsamen Herrn und berichten von den unerfreulichen Vorfällen in seinem Reich. Und daraufhin ließ der Herr den unbarmherzigen Knecht antreten. Und wie sprach er ihn an? Der Knecht. Allein in dieser Anrede wird schon die Anklage offenbar. Du bist mein Knecht. Hast du das vergessen? Dass ich dir deine Schuld erlassen habe, heißt nicht, dass ich dich aus meinem Dienst entlassen habe. Im Gegenteil, ohne diese Last hättest du dich erst recht wieder meinem Dienst widmen können und sollen. In den Vorschriften, die ich erlassen habe, wandeln sollen. Aber deine Werke verraten, dass du böse bist. Deine Unbarmherzigkeit zeigt deine abgrundtiefe Bosheit. Du handelst genauso eigennützig und selbstverliebt wie zuvor, als du dir mein Geld in die eigenen Taschen gesteckt hast. Dass ich dir deine Schuld vergeben habe, das scheint deinen Hochmut und deine Lieblosigkeit nur noch gesteigert zu haben. Sieh doch, wie groß meine Vergebung ist. Hätte dir das nicht Ansporn genug sein sollen, in gleicher Weise aufzutreten? Dein Mitknecht benutzte die gleichen Worte wie du, als du mich um Gnade anflehtest. Aber du hast dich nicht über ihn erbarmt, sondern sein Bitten hat dich nur noch hartherziger gemacht. Und so fand die Abrechnung des Herrn mit diesem Knecht doch noch ein schlimmes Ende. Denn wir lesen, dass er den Folterknechten übergeben wurde, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Der Schuldenerlass wurde widerrufen und der Knecht wurde der Strafe zugeführt, die seiner Schuld angemessen war. Beachten wir auch, vorher war er von der Sklaverei bedroht, jetzt aber wurde er sogar den Folterknechten übergeben. Man kann nicht anders als bei diesen Worten an die Passage in Hebräer 10 zu denken. Ich lese sie mal kurz vor. Dort lesen wir ab Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Soweit Hebräer 10. Es ist viel spekuliert worden, wie denn wohl dieser Widerruf der Sündenvergebung gegenüber dem bösen Knecht zu verstehen sei. Und welche Folgen das für unser Verständnis von der Erlösung und von Gottes Treue zu seinem Wort habe. Die einen sagen, dieser Knecht war tatsächlich erlöst. Er hatte alles, was jeder Errettete besitzt. Also weil er anschließend nicht den entsprechenden Geist zeigte und nicht die entsprechenden Werke tat, wurde diese Erlösung widerrufen. Der Knecht war in Wirklichkeit nicht erlöst, sondern nur scheinbar. Und seine Werke haben dann schließlich das wahre Urteil Gottes über ihn offenbar gemacht. Und eine dritte Sicht meint schließlich etwas ganz anderes, nämlich, dass der Knecht seine Erlösung grundsätzlich nicht verloren hätte, sondern dass er nur wegen neuer Übertretung noch zusätzlich ein wenig gepeinigt würde. Wir sind in dem einen oder anderen Punkt problematisch. Denn sie werden entweder den Worten des Gleichnisses nicht gerecht oder anderen Aussagen in der Heiligen Schrift. In Vers 32 lesen wir eindeutig, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen. Und andererseits kann man aus Vers 34 nichts anderes entnehmen, als dass eben diese Schuld nun wieder besteht und zu bezahlen ist. Ich glaube, wir entgehen dem Problem am besten dadurch, wenn wir uns auf das konzentrieren, was in diesem Gleichnis wirklich zum Ausdruck gebracht werden soll. Und das ist, wie es im Reich der Himmel und unter den Bürgern dieses Reiches, also mit anderen Worten in der Gemeinde, wie es da zugehen soll. Und auf welcher Grundlage unser Verhalten zueinander steht. Die Grundaussage ist, seid vergebungsbereit, so wie euer Vater im Himmel vergebungsbereit war und ist. Rechnet nicht eure moralischen Schulden und Guthaben gegeneinander auf. Wenn ein Bruder oder eine Schwester gegen euch sündigt, dann geht nicht wie dieser Knecht hin und packt und würgt und schüttelt und bedroht ihn oder sie, um zu eurem Recht zu kommen. Das ist nicht der Geist des Friedens, der in der Gemeinde herrscht. Nein, denkt viel eher daran, in welch großer Schuld ihr vor Gott standet, als ihr noch unter die Sünde verkauft wart und welch große Barmherzigkeit er euch erwiesen hat, indem er all eure Schuld von euch weggenommen hat. Und er hat sie nicht unter den Teppich gekehrt, sondern er hat sie seinem eigenen Sohn auferlegt. Er ist an unserer Stelle den Sklavenhändlern übergeben worden und den Folterknechten, bis er alle Schuld bezahlt hätte. Nicht seine eigene, denn er hatte keine, sondern unsere. Und während er all diese Qualen und Strafen an unserer Stelle durchlitt, blieb er doch stets vollkommen gerecht und heilig und verrichtete treu und gehorsam seinen Dienst gegenüber seinem Vater und Gott. Und wenn wir dies im Glauben erkennen und erfassen, dann sind wir nicht wie dieser unbarmherzige Knecht. Dann denken wir nicht, unsere Schuld ist vergeben, jetzt können wir tun und lassen, was wir wollen. Nein, sondern dann suchen wir im Glauben auch Anteil an der Gerechtigkeit Christi. Dann suchen wir die Einheit mit ihm und seinen Werken. Und zwar so, dass seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit und seine Barmherzigkeit auch in unserem Leben Widerklang finden. Und dann gehen wir auf unseren Nächsten zu, der gegen uns gesündigt hat, der uns vielleicht bestohlen hat, der uns belogen hat, der über uns gelästert hat oder welche Sünden sonst noch aus unserem Herzen kommen. Wir gehen auf ihn zu, nicht in einem Geist der Rachsucht, sondern im Geist der Vergebung und Versöhnung. Denken wir nochmal dran. Nur wenn der Sünder Buße tut und der Geschädigte ihm vergibt, nur dann ist Versöhnung möglich. So wie wir unsere Schuld vor Gott bekennen und ihn um Vergebung bitten, so müssen wir auch unserem Nächsten gegenüber unsere Schuld bekennen, die wir ihm gegenüber haben, und ihn um Vergebung bitten und uns, soweit uns möglich ist, um eine Wiedergutmachung bemühen. Und andererseits, so wie Gott uns gegenüber barmherzig gewesen ist, so wie er uns vergeben hat, indem er die Versöhnung in und durch Christus herbeigeführt und angenommen hat, so sollen auch wir gegenüber anderen vergebungsbereit sein. Nicht 7-mal, nicht 490-mal, sondern jedes Mal, so oft es nötig ist. Amen.